bin jetzt bei 507 Stadien in 65 Ländern. Das ist so momentan der Stand. Und es gibt natürlich gewisse Zielsetzungen, die ja Priorität haben. Fenerbahce Istanbul, Lechia Gdansk, FC Luzern, Aalborg BK, solche Vereine, die hat man auch auf der Liste.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ralf Bosse. Tja, Bosses Bundesliga-Blog und kein Ball rollt. Macht das Sinn? Ja, es macht Sinn. Denn die Fußballfans warten auch darauf, dass der Ball wieder rollt, dass es weitergeht, dass die Saison fortgesetzt wird. Na, es wird dauern, es wird dauern, es wird bis Ende April nicht gespielt, vielleicht irgendwann im Mai, keiner weiß es so richtig. Aber was machen die Fans im Moment? Es rollt kein Ball, es wird nirgendwo gespielt, es wird auch nichts live übertragen, weil eben nichts da ist. Ja, und dann scharrt man mit den Hufen. Da scharrt auch einer in London. Ein Groundhopper der ganz besonderen Art. Daniel Barthold. Das ist ein Groundhopper. Ihr merkt es vom Namen, ne? Ein Deutscher, der in London wohnt, lebt seit vielen Jahren dort beruflich tätig ist. Und ein Groundhopper durch und durch, hat die ganze Welt bereist, um Stadien und Spiele zu sehen. Und mit ihm habe ich drüber gesprochen, wie er denn die Pause jetzt gerade, die Corona-Krise überbrückt, fußballzuschauertechnisch. Und wie es ihm überhaupt geht in London, denn da hören wir ja auch viele Schauermärchen, was dort die Gesundheitsversorgung in London und in England eben angeht. Ihm geht es gut, das werdet ihr jetzt hören, stimmlich ist er top drauf, also überhaupt keine Probleme. Seiner Familie geht es gut, das sind schon mal schöne Nachrichten aus London und die wünschen wir ihm, dass es auch so bleibt. Also mit dem Groundhopper Daniel Barthold, muss ich sagen, war ein tolles Gespräch, sehr, sehr schön, sehr sympathisch. Und wie oft ich mit dem Kopf geschüttelt habe und sage, ist ja unglaublich, was er uns erzählt. Also nicht, dass ich das nicht glaube, sondern es ist unglaublich, was der alles schon erlebt hat. Das ist schon Wahnsinn und vielleicht geht es euch genauso, wenn ihr sagt, meine Herren, das ist ja unglaublich. Ja, zu meiner Person. Klar, gehört dazu, kurze Vita nochmal abzugeben. Ralf Bosse, seit 28 Jahren Fußballkommentator für Fernsehen und Radio. Fast 1200 Spiele kommentiert. Es ist ein Jubiläum. Zwei fehlen mir noch. Dann habe ich 1200. Da warte ich jetzt schon seit Wochen drauf. Sie kommen halt nicht. Müssen wir darauf warten. Haben Welt- und Europameisterschaftsspiele kommentiert. Auch da geht ja in diesem Sommer nichts. Aber wir werden das irgendwann mal wieder in die Hand bekommen, das Mikrofon. Und dann wieder das machen, was mir am meisten Spaß macht, Fußballspiele zu kommentieren. Heute haben wir nicht kommentiert, sondern mit Daniel Barthold gesprochen aus London zum Thema Fußballfans und die Corona-Krise. Ein Groundhopper aus Deutschland in London. Daniel Barthold darf ich begrüßen, den erreiche ich in London. Daniel, wie sieht's denn bei euch aus, wettermäßig, coronamäßig? Wie geht es dir vor allen Dingen?
Ja, schönen guten Tag aus London, Gruß ins Münsterland. Ja, hier ist es momentan vom Wetter her sehr schön. Die letzten 3-4 Tage waren traumhaft, kein Regen, kein Nieselregen, wie es in England ja üblich ist. Und ja, man kann zumindest rausgehen, man geht in den Park, man kauft noch die ein oder anderen Sachen ein. Es hat sich jetzt auch in den Supermärkten so ein bisschen beruhigt. Es war ja auch hier ein bisschen stressig, was Lebensmittel angeht. Und ja, Corona ist natürlich auch hier das absolute Thema. Man schaltet den Fernseher ein, guckt BBC und es ist eigentlich nur noch das Thema jetzt Corona, ist ja auch klar. Und jetzt ist es eigentlich ähnlich hier wie auch in Deutschland, also dieser sogenannte Lockdown. Das, was Merkel quasi letzte Woche gemacht hat, hat der Boris Johnson dann einen Tag später auch gemacht. Das heißt, man versucht zu Hause zu bleiben, darf nur das Nötigste machen und man darf natürlich mit der Familie noch raus. Und das machen wir eigentlich jetzt täglich. Wir gehen jetzt, weiß ich, einmal am Tag mal für 2-3 Stunden raus in den Park und ja, genießen zumindest das Wetter.
Ist sehr schade, dass ich Bosses Bundesliga-Blog immer wieder im Moment mit dem Thema Corona beginne und nicht mit Fußball. Wir wollen über Fußball reden, aber irgendwo habe ich so ein bisschen, als du dich gemeldet hast, das klären wir gleich mal auf, so das Gefühl, ha, London, Fußball. Kennst du die Sendung Sport und Musik, Kurt Brumme? Du bist, glaube ich, hört sich zumindest altersmäßig so an, dass du das nicht mitbekommen haben könntest.
Ich glaube, das war vor meiner Zeit, das stimmt, ja.
Ja, dann weißt du, wie alt ich bin. Nee, dann möchte ich das für die Hörer, die ein bisschen älter sind und Bosses Bundesliga-Blog hören, nochmal aufklären. Da gab es immer nach der Bundesliga am Samstag Kurt Brumme, der nach London schaltete, zu Toby Charles. Hallo Toby, wie sind denn die Ergebnisse in England? Und Toby Charles war dann live aus London zugeschaltet und gab die Ergebnisse von der Premier League. Und Jahre später hat man dann rausgefunden, Toby Charles saß in Köln und hatte nicht aus London sich gemeldet, sondern immer schön aus eigenem Antrieb heraus die Champions League bzw. die Premier League England verfolgt. Und da hat Kurt Brumme und Sport und Musik mal richtig auf den Busch gehauen, um das mal für die älteren Hörer vielleicht zu klären. Aber du bist wirklich in London. Wo, in welcher Straße und was siehst du gerade? Big Ben oder irgendwas Tolles?
Ja, nee, da reicht das Kleingeld nicht für, wenn ich Big Ben sehen würde aus dem Fenster. Also ich wohne zwischen Wembley und Watford, was nordwestlich der Stadt ist. Also es ist schon relativ an der Stadtgrenze. Für die mal in London war, das ist zwischen Jubilee Line und Northern Line, die werden das kennen. Also Wembley ist so das nächstgrößere hier. Das ist so 10, 15 Minuten mit der Bahn weg. Also das Wembley-Stadion, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin in der Innenstadt, das sehe ich dann immer auf dem Weg.
Den großen Bogen, den ist da jetzt neu.
Genau, das sieht man ja überall eigentlich von der Stadt aus, aber ich bin relativ nah dran. Der nächstgelegene Fußballverein hier ist Barnet Football Club, das ist so fünfte Liga. Das ist so wie bei euch Gütersloh oder damals noch LR Aalen, so die Kategorie.
Aber jetzt sind wir beim Fußball, bei Wembley und Watford. Da können wir was mit anfangen, mit Fußball, das auf jeden Fall. Und ich zitiere mal, namens Ralf, machst du mal ein Thema zum Thema Groundhopping. Am 15. März um 22.01 Uhr kam die Nachricht über Facebook Messenger von Daniel Barthol, der sich gemeldet hat und gesagt, Mensch, ich höre das bei dir mit Bosses Bundesliga-Blog. Was ist eigentlich mit uns Groundhoppern? Ich sage, geile Geschichte, gar nicht dran gedacht. Klar, die Fans sollen bei mir immer zu Wort kommen, das haben wir schon gemacht mit den Problemen, dass die Behindertenplätze nicht ausreichend sind in den Stadien. Wir haben es gemacht mit den blinden Fans von Eintracht Frankfurt und die Groundhopper sollen natürlich als Fan auch zu Worte kommen. Du bist Groundhopper durch und durch. Gib uns doch mal bitte ein bisschen deine Vita. Was hast du schon alles gemacht? Wo bist du gewesen? Welche Länder hast du bereist?
Ja klar, kann ich gerne machen. Also ich habe vorhin mal überlegt, wie das eigentlich angefangen ist. Also dass ich jetzt aktiv darüber nachgedacht habe, welche Stadien ich schon gesehen habe oder in welchen Ländern ich war. Das hat eigentlich so 2004 angefangen bei der Europameisterschaft. Aber das erste Mal, dass ich wirklich im Ausland beim Fußball war, das war noch mit meinem Vater damals 1999 in Finnland, in Helsinki. Damals war ich natürlich noch Schüler und wir haben einfach mal geguckt, okay, wo kann man für ein Wochenende hinfahren, vielleicht sich ein Länderspiel von der deutschen Nationalmannschaft angucken. Haben dann mal geguckt, ich komme aus der Nähe von Hamburg oder bin im Hamburger Raum groß geworden. Und wir haben dann gesehen, dass von Hamburg nach Helsinki es relativ günstig war und es hat genau gepasst. Und das war wirklich 1999 und das war ein tolles Wochenende gewesen, war super Wetter damals gewesen, Helsinki weiß ich noch. Und so fing das eigentlich an. Ich bin mit meinem Vater immer so einmal im Jahr ins Ausland gefahren. Wir waren dann, weiß ich mal, bei Tottenham Hotspur oder Celtic Glasgow. Und so hat sich das eigentlich so ein bisschen angesammelt. Und dann 2004, als ich dann bei der EM war, da habe ich auch einige Spiele gesehen, da habe ich auch Leute getroffen, die gesagt haben, okay, wir sind nur hier in Portugal, um die 10 oder 12 Stadien von einem Großereignis dann wirklich abzuhaken. Und so bin ich darauf aufmerksam geworden. Und ich gucke gerade, ich habe hier meinen Rechner an. Ich habe so eine Statistik, so eine Liste, wo man eigentlich jedes Spiel auch einträgt. Und ich bin jetzt bei 507 Stadien in 65 Ländern. Das ist so momentan der Stand. Und es gibt natürlich gewisse Zielsetzungen, die ja Priorität haben. Also ich habe hier vor mir auch gerade so eine kleine Liste an Stadien, so von Traditionsvereinen, die man noch sehen möchte. Ich sehe jetzt gerade hier, Fenerbahce Istanbul, Lechia Gdansk, FC Luzern, Aalborg BK, solche Vereine, die hat man auch auf der Liste. Und ich habe eigentlich ein großes Ziel gerade, das ist, alle UEFA-Länder quasi einmal abzuhaken. Das heißt, in jedem Land der UEFA-Liste mindestens ein Spiel gesehen zu haben. Da gibt es momentan 55 Mitgliedsländer und es fehlen mir da noch 2 mit Kasachstan und Armenien. Das ist so eigentlich das Hauptziel.
Ich sehe quasi, wie viele Hörer jetzt den Kopf schon sagen, das gibt's ja gar nicht. Also die Zahlen wollen wir nochmal wiederholen. 507 Spiele in 5, oder Stadien müssen wir ja eher sagen, in 65 Ländern. Die Welt hat, glaube ich, aktuell 206 Länder. Also da fehlt noch ein bisschen was, klar, aber das ist schon Riesengeschichte. 2 Länder fehlen in Europa, wo man sagt, da komme ich jetzt mein Leben lang überhaupt nicht drin. Ich wüsste gar nicht, wie der überhaupt hinkommen sollte. Ist es von dir deswegen schon vielleicht bewusst gewählt, ich ziehe nach London, weil da habe ich 2 riesen Flughäfen, die ganze Welt erreichen. Da kann ich diese beiden Länder auch bereisen?
Nee, das hatte jetzt nicht den Ausschlag gegeben. Das war wirklich, ich bin jetzt seit ungefähr 10 Jahren in London. Das war wirklich ein Jobangebot, was damit nicht so viel zu tun hatte. Aber du hast natürlich recht. Also wir haben im Großraum London sogar 5 Flughäfen, 2 große, wie du sagst. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, also absolut. Also man kommt hier eigentlich an jeden Flughafen Europas, gibt es irgendwo einen Direktflug nach London, Stansted, Gatwick oder Heathrow, auch zu Preisen, die wirklich fair sind, muss man fairerweise sagen. Wenn man das rechtzeitig bucht, 4, 5, 6 Wochen vorher, dann kann man auch schon mal für 30 Euro hin und zurück fliegen, was jetzt umwelttechnisch natürlich nicht das Beste ist. Manchmal sage ich sogar, es ist zu günstig. Auf der anderen Seite habe ich hier kein Auto, ich fahre viel Zug. Ich versuche das so ein bisschen auszugleichen. Wenn man natürlich auf einer Insel wohnt, kann man es nicht verhindern, dass man viel fliegt. Auch ich komme aus dem Hamburger Raum. Ich fliege relativ oft noch nach Hamburg zu meiner Familie oder zu Fußballspielen. Aber du hast recht, also London ist natürlich für dieses Hobby ideal, weil du wirklich innerhalb Europas und auch weltweit super direkt hinfliegst. Du musst nirgendwo umsteigen, es gibt immer Direktflüge und wenn man es rechtzeitig plant, auch ist es bezahlbar, ist es machbar.
Hobby, da zuckt man ja auch wieder zusammen und sagt, Hobby. Mein Gott, was hat der Junge sonst vom Leben, wenn er das als Hobby hat? Denn das geht ja eigentlich nur am Wochenende oder, ich weiß nicht, gibt es in England auch 30 Urlaubstage, die man dafür dann verwenden darf?
Ja, also bei mir ist es so, ich bin auch im Bereich Sport und Fußball beruflich tätig. Also ich arbeite für eine Sportberatung oder Sportinformationsdienst, die sich mit ja, Talenterkennung befasst. Also so ein bisschen im Bereich Scouting arbeiten wir für einen belgischen und einen englischen Profiverein. Und wir arbeiten auch so ein bisschen im Bereich Sportwetten. Wir berechnen Quoten auch für Wettanbieter. Und für mich ist es eigentlich, also meine Hauptarbeitszeit ist eigentlich von Donnerstag bis Sonntag. Das heißt, ich habe eigentlich das Problem, dass ich mehr oder weniger nur die englischen Wochen besuchen kann, weil ich, wenn die Saison läuft, ich eigentlich jedes Wochenende arbeiten muss. In England hat man natürlich den Vorteil, wenn man die ersten 5 Ligen nimmt, es wird hier eigentlich immer gespielt. Also wenn ich an einem Montag oder Dienstag frei habe und ich habe noch nichts geplant und ich gucke bei BBC auf den Spielplan, du findest immer irgendein Spiel. Gerade im Londoner Raum ist eigentlich immer was, auch wenn es dann nur sechste, siebte Liga ist, aber da findest du immer was. Und ja, klar, man kann dann nur englische Wochen mitnehmen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstags kann ich reisen und das ist dann für mich machbar. Den Vorteil, den ich auch habe, wenn du sagst, die 30 Arbeitstage, die habe ich natürlich auch nur, aber ich kann auch viel mit dem Firmenlaptop unter der Woche von überall in der Welt arbeiten. Also das ist für mich möglich. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich bin vor einem Monat nach Polen geflogen, das war während des Pokals, DFB-Pokals, und habe dann halt nebenbei noch ein bisschen was gearbeitet vom Hotel aus oder vom Hostel aus. Das ist also absolut möglich, deswegen habe ich da ein bisschen Flexibilität und das ist natürlich für dieses Hobby, wie du sagst, Hobby ist natürlich ein bisschen mehr als ein Hobby, ist eine absolute Leidenschaft, da gehört ein bisschen was dazu und dass ich dann von anderen Orten auch arbeiten kann, das ist natürlich ein Riesenvorteil, ist ganz klar.
Frau und Tochter machen das mit?
Ja, nicht immer. Also es ist natürlich, du hast recht, es ist ein bisschen schwieriger geworden. Meine Tochter ist jetzt 2, das war natürlich vorher ein bisschen einfacher und es ist natürlich jetzt auch weniger geworden. Also es gab wirklich mal Zeiten, wo ich, weiß ich, mit dem Eurostar in Lens war, bin zurückgefahren, habe die Tasche bei mir in die Wohnung geschmissen und bin mit dem Bus weiter nach Oxford gefahren, um Oxford zu sehen. Also so ganz extrem, wo ich wirklich mal oder auch teilweise 2, 3 Spiele an einem Tag gesehen habe. Das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich. Das heißt, ich habe diese Liste, da sind jetzt, weiß ich, 50, 60 Stadien drauf. Und es gibt sicherlich Orte, wo die Familie mitkommt. Also das hat sie auch schon öfters gemacht. Also meine Frau kommt aus Brasilien. Wir waren jetzt, wann war das, vor 2 Jahren mal zusammen in Portugal. Sie spricht die Sprache, das war natürlich ideal. Da hab ich Boa Vista Porto gesehen. Wir waren zusammen bei der U21-EM in Italien letzten Sommer. Wir waren bei der Copa America in Brasilien. Das war ein absolutes Highlight natürlich, wenn man mit jemandem reisen kann, der das Land sehr gut kennt. Also ich versuche schon, dass die Familie mitkommt, aber es ist natürlich jetzt nicht alles möglich, ist ganz klar.
Die Kicker vom Barnet bei dir in der Nachbarschaft zählen jetzt bei dir in der Statistik nicht?
Doch, doch, die sind auch dabei, ganz klar. Die gehören
Okay.
dazu.
Weil die Groundhopper sagen, ich kriege Länderpunkte, wenn ich international unterwegs bin. Das heißt bei dir 65 Minimum, das musst du gleich auch nochmal aufklären. Und ich
Ja.
kriege Punkte, wenn es eine überdachte Tribüne gibt. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ich will das Spiel sehen, sondern es geht eigentlich um das Drumherum, das Stadion, das Gebäude, die Hardware, die Software, die da drin stattfindet, das Spiel an sich ist schön, aber es geht
Ja.
wahrscheinlich eher um das Stadion. Diese Punktesysteme, die es da im Groundhopping gibt, kannst du uns das nochmal kurz erklären?
Ja klar, also Länderpunkt ist relativ einfach. Wenn man in einem Land das erste Mal war und das erste Mal dort ein Spiel gesehen hat, ist es der Länderpunkt. Und wenn ich jetzt hier in meine Statistik gucke, dann hab ich jetzt gerade Polen gerade aufgeschlagen. Da ist der Länderpunkt Polen und dann hast du halt das jeweilige Stadion, was du in Polen gesehen hast. In meinem Fall sind es jetzt 6, die ich dort gesehen habe. Dann gibt es natürlich Abwägungen. Wie du sagst, es gibt Leute, die Sportplätze nicht dazu zählen. Es gibt Leute, die Freundschaftsspiele nicht dazu zählen. Im Endeffekt ist es ein Ehrenkodex, der nicht ganz genau definiert ist. Es gibt auch einen Unterschied zwischen englischen und deutschen Groundhoppern, so wie ich das gehört habe. Bei englischen Groundhoppern, das ist so, wenn man nicht die vollen 90 Minuten gesehen hat, zählt der Ground nicht. In Deutschland ist es so, wenn du eine Halbzeit gesehen hast, dann ist es schon als, gilt es schon als abgehakt. Also es gab zum Beispiel auch Spiele, wo ich einfach es nicht geschafft habe. Da war Stau gewesen, da war ich, weiß ich, 10 Minuten zu spät oder es war eine Schlange draußen. Da würde ich jetzt nicht sagen, okay, ich habe nur 80 Minuten des Spiels gesehen, das zählt jetzt nicht. Und ja, bei mir um die Ecke, Barnet Football Club, das ist ein relativ großes Stadion sogar für einen Fünftligisten, beziehungsweise ist gerade umgebaut worden. Ich müsste jetzt die jetzige Kapazität nochmal nachgucken, aber es sind, glaube ich, so 6.000, 7.000 und die haben eine schöne neue Haupttribüne, also das zählt auf jeden Fall. Ich habe in den letzten Jahren natürlich auch unzählige Sportplätze auch hier in London mitgemacht. Ich glaube, ich habe jetzt in London ungefähr 50 Vereine oder 45 Vereine gesehen. Und da sind natürlich auch viele Sportplätze dabei, die ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so unterscheiden könnte. Das mache ich jetzt so im Extrem nicht mehr. Also es ist wirklich jetzt eine relativ gut definierte Liste an Stadien und Vereinen, die ich noch sehen will. Vor 3, 4 Jahren war es wirklich extrem, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt in Großbritannien nicht jeden Sportplatz, aber im Londoner Raum jeden Sportplatz sehen. Und ich habe jetzt in England 150 Stadien gesehen. In Deutschland ist es relativ wenig bei 140, was für andere Groundhopper in Deutschland natürlich total wenig ist. Bei England muss ich mich nicht verstecken, als Nicht-Engländer 150 Stadien ist schon nicht schlecht. Aber es geht jetzt auch nicht mehr um die Quantität bei mir. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich gucke, welchen Verein, welches Stadion will ich noch sehen. Vielleicht sogar auch welches Spiel mal. Also ich war schon ganz oft bei Celtic Glasgow. Das ist so ein Verein, den ich sympathisiere im Ausland. Und zum Beispiel das Spiel Celtic Glasgow gegen Glasgow Rangers. Das habe ich einmal gesehen. Das war 2011. Das ist so für mich so ein Muss, einfach mal gesehen zu haben. Das ist so ein absolutes Weltklasse-Derby. Und ja, solche Sachen gehören einfach dazu, dass man mal guckt, welches Spiel will man sehen, welche Stadien. Und jetzt natürlich als Familienmensch auch ein bisschen entspannter, ganz klar. Also nicht mehr alles sehen.
Das Old Firm im lautesten Stadion der Welt, hört man immer, Celtic Glasgow. Du kannst es beurteilen, ist das so?
Es ist laut, es ist eine tolle Atmosphäre, absolut. Aber jemand, der auch so ein bisschen Verbindung zu Südamerika hat, ich kann dir versichern, ich war schon mal Boca Juniors, dagegen ist Celtic Glasgow gar nichts. Also Südamerika, das ist eine andere Welt. Das ist lauter, also da bin ich schon ganz klar pro Südamerika. Ich war mal in Buenos Aires, habe dort 3 Stadien gesehen, unter anderem River Plate und Boca Juniors. Fußball in Brasilien, fantechnisch, da ist manchmal ein bisschen Problem. Da kann es mal ein bisschen gewalttätig werden. Und da sind die Stadien auch nicht mehr so voll, weil die Eintrittspreise viel zu hoch sind für Brasilien. Aber auch da, also meine Frau kommt aus der Nähe von Belo Horizonte. Da gibt es die 2 großen Vereine, Atlético Mineiro und Cruzeiro. Wir haben mal da im Fernsehen das Derby verfolgt. Ich war noch nicht im Stadion, wenn die beiden gespielt haben. Aber ich sag dir ganz ehrlich, das ist eine andere Welt. Da kommt Europa nicht mit. Also Celtic gegen Rangers ist sicherlich oben mit dabei. Dann gibt es auch so ein paar Derbys auf dem Balkan, Hajduk Split gegen Zagreb oder Roter Stern gegen Partizan, das sind schon heiße Derbys, aber Südamerika ist nochmal ein ganz anderes Level, das kann ich dir versichern.
Ich habe mal ein Heimspiel von Boca Juniors in der Bombonera, wie das Stadion heißt, live fürs Fernsehen kommentiert. Da hatte ich eine Stunde vorher die Bilder. Ich denke, was ist los? Sind die schon angefangen? Da war eine Stunde vorher schon Halligalli und Theater und diese riesen Papierrollen, die ja quer durch die Tribünen da gezogen werden. Wo ich, also die ersten Bilder kamen, ich denke, ach du Kacke, du hast den Anstoß verpasst. Die spielen schon längst. Da war tatsächlich auf dem Rasen gar nichts los, aber das Stadion war schon dermaßen on fire, dass du gesagt hast, die Spieler brauchst du gar nicht mehr. Guck dir jetzt nur das Publikum an. Die waren schon wirklich echt heiß drauf, muss man schon sagen, ja.
Ja, das wäre jetzt auch so das Stadion gewesen, wenn du mich gefragt hättest. Das wäre so die Top 3 oder so. Da wäre Boca Juniors auf jeden Fall dabei. Das ist für mich das ultimative Fußballerlebnis.
Ich hätte das jetzt gefragt, Top 3, vielleicht Top 3 nach Aussehen der Stadien. Was gefällt dir da am meisten, am besten? Was ist am schönsten?
Also, ich glaube, von der Architektur, das, was mich so richtig beeindruckt hat, war das WM-Stadion in Durban in Südafrika. Das hat ja auch so einen Bogen wie Wembley, aber auch so eine ganz tolle Dachkonstruktion, alles in weiß. Das Stadion liegt direkt am Strand. Also das Spiel an sich war nicht so toll und die Tribünen sind auch so ein bisschen weiter weg vom Stadion. Ich sag, glaube ich, keine Laufbahn mehr, aber es ist so ein Stück weiter weg. Ich bin eher so ein Fan von richtig vertikalen Tribünen. Aber die Architektur so mit dem Bogen und dem Dach, das ist so etwas, was in Erinnerung geblieben ist. Das ist wirklich schön. Das kann man so sagen. Dann, Celtic Glasgow ist natürlich, das ist auch absolut so eine Ikone, dieses Stadion, Celtic Park. Wenn man jetzt mal die neueren Stadien sieht, ich meine, dieses neue Tottenham-Stadion, das ist natürlich schon ein Wahnsinnskonstrukt. Das könnte natürlich auch so, was ich, so ein NFL-Stadion sein, irgendwo in Dallas oder so, oder was ich, so ein Riesending wie in den USA. Das passt zwar nicht wirklich in diese Ecke da in Tottenham, das ist ja eher so ein Arbeiterviertel, aber das sieht von außen auch schon sehr bombastisch aus, muss man schon sagen. Also da gibt es sicherlich einige, da würden mir jetzt auch noch einige einfallen, die einfach von der Architektur schön sind. St. Petersburg ist irgendwie strange, dieser UFO-Look, aber hat auch absolut Flair. Also da sind einige, auch die neuen Stadien natürlich. Ich bin auch nicht so ein Riesenfan von den neuen Stadien, weil viele sehen gleich aus, aber natürlich haben die architektonisch natürlich Leute auch Ideen und so ein paar WM-Stadien und andere Stadien, so wie jetzt zum Beispiel Tottenham, Das ist natürlich schon gigantisch, ne, muss man sagen. Also ich mag eigentlich beides. Ich mag so ein bisschen Oldschool. Ich bin auch ein Fan, wenn man irgendwo im Ruhrgebiet sich einen Sechstligisten anguckt und man hat seine Bratwurst und sein Bier und es ist einfach nur ein Sportplatz und man hört, was der Trainer schreit, was so ein paar Fans draußen schreien. Das hat natürlich auch was, dieses Familiäre. Aber so neue Stadien, wenn sie wirklich gut durchdacht sind, wenn vertikale Tribünen, wenn richtig Stimmung entsteht, dann finde ich das auch toll. Es ist nur schade, wenn so Stadien gebaut werden, wo die Stimmung einfach komplett weg ist. Also da gibt es hier in der Premier League sehr, sehr viele Beispiele, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die Ticketpreise so angehoben sind, dass die Fans von damals nicht mehr ins Stadion können, dass es halt dann nur noch Touristen sind oder Millionäre. Beispiel ist zum Beispiel Chelsea. Chelsea Stamford Bridge, finde ich, ist ein schönes Stadion an sich. Auch die Ecke dort ist schön. Aber wenn man da reingeht, da hört man eigentlich nicht viel. Also da wird ein bisschen Chelsea gesungen und das war's dann. Arsenal ist genauso ein Fall, das Emirates. Schönes Stadion an sich, von der Architektur, aber da ist keine Stimmung mehr. Das ist alles verloren gegangen. Und das muss man halt erhalten, wenn man neue Stadien baut. Das beste Beispiel für mich, wenn man Deutschland nimmt, ist zum Beispiel jetzt Union Berlin. Die haben es genau richtig gemacht. Das war ein Umbau, der für die Fans ist, von den Fans und die Stimmung da ist, was Bundesliga angeht, ganz vorne dabei, absolut.
Wer nach den Schönsten fragt, muss natürlich auch die Hässlichen wissen. Wer fällt da bei dir durch?
Sag nochmal, das habe ich akustisch nicht verstanden.
Was sind aus deiner Sicht die hässlichsten Stadien der Welt, die du gesehen hast?
Da müsste ich jetzt mal überlegen. Also, was mir jetzt in Deutschland einfällt, was mir einfach nicht gefällt, ist zum Beispiel Paderborn. Das ist diese Dachkonstruktion ist erstmal nicht schön. Dieses Dach hebt sich so an. Das heißt, selbst wenn es, ich war da mal, da hat es richtig geschneit, da hast du alles ins Gesicht bekommen. Das ist jetzt so für mich ganz klassisch 0815. Wolfsburg ist jetzt auch nicht der Hammer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist so wirklich, da kommst du hin und das sind so Stadien, die kein Herz hat. Also nichts gegen die Fans. Da gibt es ja immer noch so eine gewisse Ultraszene, nicht so groß wie bei anderen Vereinen. Ich will jetzt da gar nicht irgendwie anfangen, irgendwelche Fans zu diskreditieren, aber du hast natürlich bei Wolfsburg, auch wenn du überlegst, dass du bei der Europa League vor 6, 7, 8, 9.000 Zuschauern spielst, ich weiß es nicht, das ist es dann irgendwie nicht. Also da fehlt mir irgendwie die Seele. Das ist nicht der Hammer. Und da gibt es natürlich, ich weiß, ich war mal in Dänemark, irgendwie Nordseeland, die haben auch so ein Stadion gebaut, das ist komplett neu, das ist einfach nur so ein, ja, so, ich sag mal, dahingerotztes Ding. Das ist alles Sitzplätze, man versucht irgendwie das Geld wieder reinzubekommen durch Tickets, vielleicht werden sogar Ticketpreise angehoben und da fehlt einfach die Seele. Da sind dann auch da haben auch die Fans keinen Bock mehr drauf und das wäre für mich so ein Problem, wenn ich Fan einer Mannschaft wäre oder wo das Stadion einfach so 0815 ist und da alle 2 Wochen hin. Das wäre für mich ein Problem. Also ich müsste immer Fan eines Vereins sein, der auch seine Seele so ein bisschen bewahrt oder beziehungsweise den Fußball auch so ein bisschen bewahrt. Und da gehört das Stadion absolut dazu. Also Stadionumbau ist schon ein heikles Thema, weil viele Vereine da Stadien bauen, die wirklich langweilig sind oder nicht durchdacht sind. Und da geht einfach die Seele des Vereins auch verloren, weil die Fans sind einfach der mitunter wichtigste Teil eines Vereins. Und da gibt es viele Beispiele, wo ich einfach sage, das ist richtig 0815. Gibt es hier übrigens auch in England. Da wird auch umgebaut. Ich weiß noch, Milton Keynes, die haben sich ja dann irgendwann abgekapselt von Wimbledon. Die haben jetzt in Milton Keynes, ungefähr eine Dreiviertelstunde von London, ihr Stadion. Das Stadion an sich ist nicht schlecht, nur erstmal hat dieser Verein kaum Fans. Wenn du da reingehst, da ist das Stadion zu 20% gefüllt. Das ist also ein komplett seelenloses Gebäude und das ist dann nichts, was ich wirklich großartig genießen kann. Da geht es wirklich dann nur darum, dass du sagst, okay, ich war da, ich habe es abgehakt und das war's dann. Da wird man auch nie wieder zurückkommen.
Was macht denn ein Groundhopper, wenn er nicht hoppen kann? Aufgrund Corona ist ja, du hattest mir im Vorfeld gesagt, die Europameisterschaft war bei dir natürlich gebucht, klar, wolltest du hin, fällt aus. Es ist
Ja.
nichts, jetzt hoppst du zu Hause auf dem Bett rum und wartest, dass es wieder weitergeht? Oder wie hält man sich dann quasi doch noch so am Leben, fußballtechnisch?
Ja, also ich hatte jetzt das Glück, dass ich in den nächsten 2 Monaten eigentlich nicht viel gebucht hatte. Das ist relativ ungewöhnlich für April und Mai, weil dann ist das Wetter gut und da ist man eigentlich viel unterwegs. Ich hatte jetzt das Europa League Finale schon, den Flug schon gebucht. Das muss man rechtzeitig machen. Es hätte ja sein können, dass es auch ein englischer Verein ist und dann ist hier alles überbucht. Da muss ich jetzt gucken, dass ich entweder das Geld zurückbekomme oder es irgendwie umbuche mal für ein anderes Spiel. Europameisterschaft ist ein bisschen kniffliger, weil ich da schon die Route richtig ge gebucht hatte von München bis Budapest. Und da ich aus dem Hamburger Raum komme, ist dann natürlich Hamburg nach München. Da hatte ich schon meine Tickets und alles mit meiner Frau soweit gebucht. Da muss man halt sehen. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ich habe fußballtechnisch, natürlich lese ich Zeitung und morgens gucke ich immer, was sporttechnisch abgeht und Ich informiere mich da auch. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht Priorität. Also ich glaube, es sind jetzt andere Sachen, die wichtiger sind. Ich bin froh, dass es uns hier einigermaßen gut geht. Ich hoffe, dass es den Leuten gut geht, dass diese Kurve, was Infektionen angeht, weltweit runtergeht, dass wir das drücken können. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen abgeschaltet. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier auf heißen Kohlen sitze und sage, ach, jetzt Samstag, Sonntag oder Montag, Dienstag, ich muss jetzt ins Stadion. Das habe ich jetzt komplett ja, so ein bisschen ad acta gelegt. Und ich bin auch kein Freund davon. Ich lese ja auch viel deutsche Zeitungen und Sportzeitungen. Jetzt diese Wasserstandsmeldung, wann geht's weiter? Geht's weiter im Mai, im Juni? Wird überhaupt nochmal gespielt? Sind die Stadien bis 2021 leer? Da halte ich ehrlich gesagt nicht viel von. Ich glaube, wir sollten den Fußball jetzt wirklich mal Fußball sein lassen und zur Seite legen, weil es ist halt eben doch nur, ja, ich würde nicht sagen ein Hobby, es ist eine Leidenschaft für viele auch ein bisschen mehr als das, aber ich glaube, Gesundheit und dass wir jetzt diese globale Krise überwinden, ist absolute Priorität. Deswegen habe ich jetzt weder irgendwie Fernweh oder bin irgendwie traurig, dass es jetzt nicht weitergeht. Natürlich ist es schade, aber solche Situationen passieren nun mal und das ist eine ganz, ganz komische Situation für uns alle. Und ich glaube, die Priorität ist jetzt wirklich, dass wir die Menschen schützen, die geschützt werden müssen. Vor allem kranke Menschen und ältere Menschen, die von diesem Virus wirklich bedroht sind. Und deswegen ist jetzt Fußball für mich wirklich nur sekundär wichtig. Und das ist, glaube ich, auch so der Weg, den alle gehen sollten.
Das haben die Australier auch eingesehen, die jetzt ihre Liga unterbrochen haben. 6 Spieltage vor Saisonende haben die gesagt, stopp, jetzt machen wir nichts mehr. Aber es
Ja.
wird in der Welt gespielt. Weißt du
Ja.
wo?
Also Weißrussland auf jeden Fall. Ich habe auch gerade gesehen, dass irgendwie in Nicaragua irgendwelche Spiele angesetzt wurden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Situation in Südamerika ist. In Brasilien wurde vor ja, 10 Tagen, glaube ich, noch vor leeren Rängen gespielt. Aber es sind noch genug Ligen, wo gespielt wird. Das weiß ich zumindest. Vielleicht weißt du da Näheres, ob es da noch mehrere andere Ligen gibt. Ich weiß so, dass mit Weißrussland, das war natürlich jetzt in den Medien drin, dass die ihre Liga gestartet haben mit Fans und allem drum und dran. Man muss natürlich auch überlegen, Weißrussland ist auch keine Demokratie. Da wird vieles von den Medien auch, ja, das sickert nicht durch oder vieles in Frage gestellt. Ich verfolge viel die Medien auch in Brasilien. Dort ist auch der Bolsonaro jetzt nicht unbedingt der größte Demokrat. Der hat ja auch gesagt, die Corona-Krise ist von den Medien herbei erfunden worden sozusagen. Also in solchen Ländern ist es immer ein bisschen schwierig. Da, dass die Leute das einsehen, was da los ist, also zumindest die Regierung einsehen, was eigentlich los ist und was eigentlich gemacht werden muss. Hier in Großbritannien hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis man eine Entscheidung getroffen hat. Ich glaube, dass die Regierung jetzt auf dem richtigen Weg ist. Ja, ich finde es natürlich verantwortungslos, in Weißrussland weiterzuspielen. Und auch die Argumentation, dort gibt es weniger Fälle oder vielleicht gar keine Fälle. Der Statistik kann man natürlich nicht so ganz trauen, wenn man dort eine Regierung hat, die als die letzte Diktatur Europas bezeichnet wird. Also ist alles ein bisschen schwierig, da auch zu intervenieren von außen, aber ich persönlich finde es natürlich verantwortungslos, da weiterzuspielen, ist ganz klar.
Also gespielt wird noch in Burundi in der Primus League mit dem Spitzenspiel am Wochenende Vital O gegen Le Messager Ngozi oder die
Ja.
beiden Abstiegsknaller Kayanza gegen Flambeau du Centre oder L'Hélière gegen Atlético Olympique. Darf man sich nicht entgehen lassen.
Das klingt auf jeden
Samstag.
Fall nach ausverkauften Häusern. Ja.
Samstag 14 Uhr. Das ist dann schon, ja, da muss man sich schon mal drauf einstellen, dass man da schon mal ein schönes Spielchen sehen wird. Wo ich ja vielleicht zum Abschluss unseres sehr interessanten Gesprächs ja nun auch Schwierigkeiten mit habe. Es gibt tatsächlich gerade in Schweden und Finnland
Ja.
Vereinsfreundschaftsspiele. Die
Okay.
Ligen spielen da nicht, machen Pause und Vereine sagen freiwillig, wir spielen aber gegeneinander und spielen trotzdem. Und das sind nicht Amateurvereine, sondern die Vereine aus der ersten Liga. Da muss man dann
Ja.
erst recht mit dem Kopf schütteln, oder?
Ja, ich habe das jetzt auch gerade gelesen, dass in Schweden da auch noch viele Leute sich versammeln auf größeren Plätzen. Ja, macht für mich keinen Sinn. Also man kann ja schon darüber diskutieren, ob einige Vereine wie jetzt zum Beispiel Wolfsburg oder Augsburg, die wieder ins Training eingestiegen ist, ob das so Sinn macht. Ich weiß jetzt nicht, was die für Vorkehrungen getroffen haben. Ich persönlich sage, das ist jetzt aktuell viel zu früh und völlig sekundär wichtig, da jetzt ins Training einzusteigen. Ich bin auch der Meinung, dass die Bundesliga so schnell nicht wieder zurückkommen wird. Aber wie gesagt, Wasserstandsmeldung, da halte ich mich jetzt mal zurück. Aber jetzt Freundschaftsspiele auszutragen, was ich sowieso generell relativ für sinnfrei halte, klar, wenn man in der Vorbereitung ist, ist alles in Ordnung. Aber jetzt, wie du sagst, da muss man mit dem Kopf schütteln. Das kann ich nachvollziehen. Absolut nicht.
Wir schütteln nicht mehr im Kopf, denn Daniel Barthold, das war überragend, mal reinzugucken in die Welt eines Groundhoppers, eines Stadionhüpfers, der im Moment nicht hüpfen kann, aber so viel schon erlebt hat. Und seien Sie froh, wenn er nach dem Urlaub mal den jeweiligen Dorfplatz fotografiert oder auf die sozialen Medien stellt und sagt, guck mal, und wenn da noch der Kreisliga-Zähligist tatsächlich auch mal spielt, freut man sich drüber. Aber so, ja, ich muss schon fast sagen, professionell, wie du das machst. Nee, das nicht. Daniel Barthold aus London, das mag man bei dieser Leitung ja gar nicht glauben. Das ist ja besser, als wenn ich hier den Nachbarn anrufe. Fantastisch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Gesundheit da drüben, dass Boris Johnson das irgendwie alles noch in den Griff kriegt. Hat das ja ein bisschen spät, glaube ich, gestartet da. Und wir hören, dass das Gesundheitssystem NHS oder wie das heißt, ist nicht das Beste.
Genau.
Ich hoffe, ihr seid da gut vorbereitet und kommt da heile durch. Dankeschön, Daniel Barthold.
Ja, viele Grüße noch und alles Gute für euch auch in Deutschland. Vielen Dank.
Vielen Dank nochmal an Daniel Barthold, der in London lebt und arbeitet und von dort seine Reisen durch die Welt bestreitet, um seinem Hobby Groundhopping nachzugehen. Dankeschön, alles Gute wünsche ich dir und deiner Familie und ich hoffe, ihr werdet die Corona-Krise so überstehen, wie ihr das wünscht, wie wir es euch wünschen und dass die Welt dann irgendwann wieder mal zur Normalität übergehen kann und dass du deinem Hobby dann wieder frönen kannst. Dankeschön, Daniel Barthold. Aber der Daniel ist aus eigenen Antrieben quasi auf mich zugekommen, hat mich angeschrieben, ich habe das ja eingangs mal gesagt, eine Messenger-Nachricht über Facebook geschickt, sag mal, was ist mit dir und Fußballfans, Groundhopping, ist das ein Thema? Klar, ich nehme jedes Thema gerne auf. Ich möchte jedem die Plattform geben, Bosses Bundesliga-Blog gerne zu nutzen und die Fans haben bei mir immer ein offenes Ohr. Habe selbst lange in der Kurve gestanden als Kuttenträger bei Borussia Mönchengladbach im Block 16 im Bökelberg-Stadion. Also von daher, lieben gerne her damit, wenn ihr Themen habt, immer melden. Das geht über Facebook, über Twitter, über Instagram, über LinkedIn. Das geht über meine Homepage ralfbosse.de. Da gibt es ein Kontaktformular, ausfüllen, abschicken. Und dann werden wir sehr schnell den Kontakt herstellen. Ja, das war's für heute. Dann wünsche ich euch weiterhin viel, viel Geduld, dass die Pause im Fußball irgendwann zu Ende geht. Aber vor allen Dingen viel, viel Gesundheit. Wehrt euch gegen dieses Virus, dass es euch nicht packt, sondern dass ihr das so gut wie möglich übersteht. Denkt dran, 2 Meter Abstand, Hände waschen, desinfizieren, alle Verhaltensmaßregeln befolgen, nicht rausgehen aus der Wohnung, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Dankeschön, alles Gute wünsche ich euch. Tschüss, sagt Ralf Bosse.